Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Transsexuellen Erlass aufgehoben, nachdem verheirateter Mann nach Geschlechtsumwandlung als Frau registriert sein wollte. So lautete der Titel eines Artikels im Standard am 21. Juli 2006. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Sandra Hoffmann, mein heutiger Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Sandra Hoffmann ist Transgender, eine Transfrau, eine Frau, die in einem männlichen Körper geboren wurde. Und sie hat einen langen Weg hinter sich. Dass sie im Jahr 2006 die erste gleichgeschlechtliche Ehe Österreichs erwirkte, ist nur ein bemerkenswertes Detail aus ihrem Leben. Einem Leben, das von unglaublich viel Kraft und allem voran von Mut erzählt. Und ich freue mich unglaublich, dass sie uns daran teilhaben lässt. Nun eine kurze Einleitung zum Thema. Bei Transgender geht es um viel mehr als nur um Sexualität. Vielmehr betrifft es die gesamte Identität eines Menschen und die damit verbundene Geschlechterwahrnehmung. Im Falle Transgender bedeutet es, dass eine Person, die sich als Frau fühlt, in einem eindeutig erkennbar männlichen Körper geboren wird. Und umgekehrt, eine sich als Mann fühlende Person in einem weiblichen Körper. Transgender zu sein bedeutet nicht die Lust, sich dem anderen Geschlecht gemäß zu kleiden. Wenn man sich als Mann gerne Frauenkleider anzieht oder sich als Frau männlich gibt und kleidet, fällt das zum Beispiel unter Transvestitismus. Als Transgender-Person fühlt man sich ganz klar dem anderen als dem eigenen körperlichen Geschlecht zugehörig. Wenn eine Transgender-Person ihr Wunschgeschlecht erreichen will, dann geht es weit darüber hinaus, sich anders zu kleiden und zu geben. Damit verbunden ist ein längerer Prozess der Umwandlung, wie Hormontherapie und, wenn gewünscht, eine operative Anpassung der Geschlechtsorgane. Und dabei heißt das nicht automatisch, dass sich jede Transgender-Person einer körperlichen Anpassung unterziehen möchte. Es gibt auch Transfrauen, die sich zum Beispiel einer Hormontherapie unterziehen, was bewirkt, dass dem männlichen Körper zum Beispiel Brüste wachsen und sich dennoch dazu entscheiden, Penis und Hoden zu behalten. Bevor es nun aber losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast ist ein unabhängiges Projekt und eure Unterstützung ermöglicht sein Bestehen, Wachsen und Weiterentwickeln. Der Leben und Welten Supporters Club bietet eine Möglichkeit, den Podcast regelmäßig in Form einer monatlichen Mitgliedschaft zu unterstützen. Als Dankeschön gibt es je nach Mitgliedschaft ein paar Extras. Dazu zählen unter anderem ein Blog mit regelmäßigem Blick hinter die Kulissen des Podcasts und Outtakes zu den Interviews, die es nicht in die regulären Folgen geschafft haben. Eine zweite Möglichkeit bietet die Plattform buymeacoffee.com. Dort könnt ihr den Podcast einmalig in Form einer Einladung zum Kaffee unterstützen. Ein großes Danke an dieser Stelle an alle, die Leben und Welten bisher unter die Arme gegriffen haben. Die nächste Kanne Kaffee steht bereit und wartet darauf, geleert zu werden. Links zum Supporters Club und Buy Me a Coffee findet ihr am Ende der Shownotes oder auf der Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com. Aber jetzt ab zum Gespräch. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo liebe Sandra, es freut mich, dass ich heute bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
Gerne.
Was bedeutet es für dich, Transgender zu sein?
Transgender zu sein bedeutet für mich viel Ärger, Kampf mit der Gesellschaft, Schwierigkeiten, Hürden. Ich für mich selbst spüre es nicht. Ich war mein Leben lang eine Frau. Auch wenn ich einen männlichen Körper mitbekommen habe, aber unsere Gesellschaft ist leider noch nicht so weit.
Kann man sagen, dass du früher ein Mann warst und jetzt eine Frau?
Nein, ich war immer eine Frau. Ich habe früher männlich gelebt. Man hat versucht, mich männlich zu sozialisieren. Was nicht gut gegangen ist. Ich habe einen männlichen Körper, meine Seele war aber immer weiblich.
Wie war das für dich, wie du das erste Mal erkannt hast, dass deine Seele und dein Körper, muss mich korrigieren, wenn ich es jetzt falsch sage, vielleicht zwei verschiedene also gesellschaftlich gesehen zumindest nicht zusammenpassen.
Es hat auch so irgendwie nicht zusammengepasst. Und das Gefühl war immer schon da, seit ich mich erinnern kann. Und das erste Mal, wo es augenscheinlich war für mich, war an einem schönen Nachmittag vor langer, langer Zeit, im zarten Alter von 5 Jahren, als ich bei einer Kinderveranstaltung teilnehmen durfte, an einem Kindersportfest, das damals von einer Pfarre, von einem Kloster organisiert wurde, bezeichneterweise von einem Nonnenkloster, wo ich als Mädchen eingetragen wurde und den ganzen Nachmittag als Mädchen herumlief.
Eingetragen heißt, aus Versehen als Mädchen eingetragen wurdest in diese...
Ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, dass ich als Mädchen eingetragen wurde, aber ich wurde als Mädchen eingetragen und ja. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Und für mich war klar, also da ist irgendetwas falsch gelaufen. Ich bin nicht so wie die anderen Kinder im Vergleich.
Nur um es für mich besser zu verstehen, du wurdest als Mädchen eingetragen für diese Veranstaltung. Und wie wurdest du dadurch anders behandelt?
Die Mädchen haben damals ein Armband bekommen mit den Namen drauf. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Name bei mir drauf gestanden ist. Und die Jungs haben eine Schlaufe zum Umhängen bekommen um den Hals. Und ja, und da die Kinder damals sowieso alle androgyn herumgelaufen sind, unter Gewand, war da nicht viel Unterschied. Und ich bin als Mädchen durchgegangen. Ein paar haben es natürlich gewusst, ein paar Kinder, die waren sehr erstaunt, aber es hat gehalten.
Aber bist du da anders behandelt worden?
Ja, definitiv.
Ja.
Also es ist ein Unterschied, wie Mädchen und wie Buben behandelt worden sind. Damals und höchstwahrscheinlich auch heute.
Wie ging es dann weiter? Das war mit 5 Jahren. Wann war so das nächste einschneidende Erlebnis, was du gemerkt hast?
Ja, für mich war die Welt irgendwie verdreht. War nicht sicher, was stimmt nicht. Gefühlsmäßig war es eindeutig, aber vom Kopf her natürlich... In der Gesellschaft damals ist die Transsexualität an sich noch nicht angekommen. Das heißt, man hat mit diesen Begriffen noch nichts angefangen und viele Leute haben gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Dadurch habe ich auch keine Gesprächspartner gehabt oder Feedback oder irgendetwas, wo ich mich anhalten hätte können. Ja, und in der Volksschule war das 2., 3., 4. Klasse, ist mir dann klar geworden, dass ich definitiv zu den Mädchen gehöre und nicht zu den Jungs. Und das hat sich dann durchgezogen durch die gesamte Schullaufzeit. War auch immer mühsamer, weil dann mit 11 Jahren der Körper begonnen hat, sich nach dem Testosteron zu richten, das durch die Adern floss, dass die Stimme tiefer geworden ist, die Behaarung zugenommen hat. War für mich nicht angenehm. Mit 17 habe ich dann erfahren über die Zeitung, dass es eine geschlechtsanpassende Operation gibt, die irgendwo gemacht wurde und es als ganzseitiger Aufreißer in der Zeitung beschrieben wurde. Mhm. Ja, dann war für mich sowieso alles klar, was los ist.
War das so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, du bist nicht allein, das ist jetzt nicht nur etwas, was dich betrifft, oder gab es da schon vorher Stationen, wo du auf das Thema getroffen bist und gesehen hast, da gibt es auch andere Menschen, die vielleicht nicht gerade im nahen Umfeld, aber denen es ähnlich geht oder gleich?
Nein. Das war der Erstkontakt, wo ich erfahren habe, dass es andere auch gibt. Es hat damals kein Internet gegeben. Die Informationsquellen haben das alles nicht hergegeben. Das gab es einfach nicht. Der Kinderarzt hat das nicht gekannt, wusste nichts damit anzufangen. Also auch der praktische Arzt dann wusste nichts damit anzufangen.
Also in dem Alter von 17 oder schon davor?
Auch schon davor.
Wie war das davor Thema? Wie lange hast du das nur für dich behalten und wann war der erste Zeitpunkt, wo du damit auch nach außen getreten bist?
Es kam immer wieder an die Oberfläche. Ich habe zwar versucht, jene Sache, also die Gewohnheiten, die ich mir sofort angeeignet habe, sind eigentlich immer den Mädchen zugeschrieben gewesen. Mhm. Das heißt, die Art zu gehen, die Art zu sitzen, etc. Und immer dann, wenn ich etwas bemerkt habe, dass ich hier wieder etwas anderes erlernt habe, oder durch ein Feedback, du sitzt jetzt wie ein Mädchen da, habe ich versucht, das Ganze umzulernen, dass ich irgendwie männlich erscheine und zumindest nicht bei den anderen anecke. Aber in Wirklichkeit, es kam immer wieder an die Oberfläche. Es war nicht zu unterdrücken.
Weil es sich einfach, wie du sagst, auch im Außen gezeigt hat. Durch dein Verhalten, durch dein Sein.
Genau.
Gab's da, bist du dem Zeitpunkt jemanden, dem du dich anvertrauen hast können, oder hast du das dann so lange eigentlich nur mit dir herumgetragen?
Ich habe es sehr, sehr lang mit mir herumgetragen. Ich habe dann eine Partnerin kennengelernt mit 18, wo ich überglücklich war, es könnte mit ihr funktionieren. Das, was ich nicht wusste, ist, dass sie eine Lesbe war oder ist. Darum hat es auch sehr gut lange Zeit funktioniert. Wir haben hier eine Partnerschaft geführt, die komplett verdreht war. Das heißt, männlich, weiblich, führend, geführt, das hat bei uns alles nicht zusammengepasst mit unseren optischen Aussehen. Mhm.
Aber hat sie damals schon gewusst, dass sie lesbisch ist?
Nein. Also das ist erst parallel mit während meinen Anpassungsprozess herausgekommen.
Ja.
Und sie hat gewusst, dass ich anders bin, aber eher in der transvestitischen Linie.
Wenn du sagst transvestitische Linie, kannst du das kurz erklären?
Transvestitisch bedeutet, dass es normalerweise ein Mann ist, der die weibliche Rolle auslebt, aus welcher Motivation auch immer. Mhm.
Also wirklich ein Mann, der sich zum Beispiel Frauenkleider anzieht?
Ja, entweder die Rolle genießt bis hin zum Fetischismus.
Ja.
Die Palette.
Aber nicht so weit geht, dass er dann sagt, ich bin eigentlich, also so wie du, der dann spürt, ich bin zwar im Körper eines Mannes, aber ich bin eine Frau.
Nein, die Identität ist dem angeborenen Geschlecht ident. Mhm. Während bei mir die seelische Identität gegenläufig ist. Das ist der große Unterschied. Ja, und sie hat gewusst, dass ich anders bin und eine transvestitische Ader hätte. Wobei das eigentlich nur das Notventil von mir war, um da irgendwie mit mir selber klarzukommen. Mhm. Aber auch das war mir am Anfang auch nicht so bewusst.
Das heißt, man kann schon auch sagen, dass das für dich auch ein Suchen und ein Finden war. Natürlich hast du gewusst, dass da was nicht passt, aber wenn du sagst, mit 17 hast du das erste Mal den Zeitungsartikel gelesen und das war so, boah, ich bin nicht allein und das ist wirklich ein Ding, ist ja viel mehr Bestätigung für das, was man schon lange Zeit davor gefühlt hat. Und dann kann ich mir vorstellen, ist in Summe natürlich von dem Zeitpunkt her, wo du erzählt hast, wo es das erste Mal für dich spürbar war, ist das ja ein Prozess, der sich über Jahre und über Jahrzehnte wahrscheinlich dahin zieht.
Ja, die Gesellschaft macht natürlich Druck, dass man so lebt, wie es die Gesellschaft möchte. Das erlernt man in der Sozialisierung, wie man seine Rolle zu leben hat.
Genau, in deinem Fall geboren als Mann.
Genau. Dass ich die weibliche Rolle stärker gelebt habe wie die männliche, war eine Sache, dass ich optisch eher männlich gewirkt habe mit Vollbart. War ja das, was die Leute rundherum beruhigt hat, dass es doch noch ungefähr zusammenpasst.
Yeah.
Aber ja, die Partnerschaft hat vieles erleichtert. Einfach auch, dass ich mich etwas emotional austauschen konnte.
Und dass deine damalige Frau auch Verständnis hatte für das, was du bist.
Ja, sie hat Verständnis gehabt und wir haben auch verdreht, also die ganzen Rollen, die Kleinigkeiten waren etwas verdreht bei uns.
Ich habe einen Artikel gelesen, wo du gesagt hast, dass sich der Prozess bis hin zu dem, was auch die körperliche Veränderung dann am Ende ist, sich in drei Teile gliedert. Das war so dieses innere Outing, das externe Outing und dann halt die Angleichung. Und in Bezug auf das innere Outing würde mich interessieren, vielleicht hast du es leider auch schon beantwortet, woher weiß man für sich, wenn man jetzt von überall mitbekommt, man ist männlich, man ist ein Mann, man ist ein Junge, man hat einen Penis und es ist eigentlich äußerlich alles klar, aber innerlich ist man zerrüttet und was, das stimmt nicht. Woher weiß man das?
Da gibt es viele verschiedene Wege. Das erste ist einmal, mit wem identifiziere ich mich? Mit welcher Gruppe? Identifiziere ich mich mit den Männern oder mit den Frauen oder mit gar niemandem, weil überhaupt nichts zusammenpasst? Bei mir war es, ich habe mich mit den Mädchen identifiziert. Mit wem spielt man gerne im Kindheitsalter? Sind es die Buben oder die Mädchen? Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil es gibt genug Mädchen, die gerne kicken und genug Buben, die Mutter, Vater, Kind spielen. Die, wo das ganz normale Entwicklungen sind. Aber das, wo man das am besten sieht, ist, wie fühlt man? Wo fühlt man sich hingezogen? Von sich selber, wenn man mal die Äußerlichkeit weglässt. Und genau in die Richtung, also geht das Verständnis eigentlich. Spätestens mit 14 weiß man, was los ist. Es gibt Fälle, wo es ein bisschen später ist. Normalerweise bekommt man das selber mit ungefähr 14 Jahren mit. Das heißt, mit 14 Jahren weiß das Kind im Normalfall, dass das Geist und Körper auseinanderdriften in der Geschlechtsidentität. Aber das Wort normal ist in diesem Bereich auch etwas kritisch zu hinterfragen.
Ja, also im Bereich Geschlecht ganz generell oder Identität.
Was ist normal? Also das binäre Geschlecht, Männer und Frauen wirklich als polare Identitäten, gibt es ja in Wirklichkeit nicht. Sondern jeder Mensch hat männliche, maskuline und feminine Anteile. Es kommt immer darauf an, wie stark diese jeweils ausgeprägt sind. Und bei Transpersonen ist das Geschlecht, das dem Körper entgegenläuft, besonders stark ausgeprägt. Das ist alles.
Und wie war dann der Weg vom inneren Wissen hin zum nach außen transportieren? Also mit Menschen drüber zu sprechen, nahestehenden Menschen drüber zu sprechen.
Das innere Coming Out, das Erkennen ist ein Teil davon. Das heißt, dass ich jetzt anders bin. Dass bei mir das reibt. Es fehlt aber da noch die Akzeptanz, dass ich es wirklich bin. Dass ich zu mir stehe. Das ist genauso wichtig. Und erst wenn ich das für mich selbst akzeptiert habe, erst dann kann ich eigentlich an andere herantreten. Und diese Akzeptanz, dass es jetzt wirklich so ist, das dauert. Also das kann ein Leben lang dauern. Mhm. Indem man das einfach sehr, sehr gut verdrängt, wegschiebt, sich nicht damit beschäftigen möchte, transvestitisch lebt, alle paar Jahre alles wegschmeißt, neu kauft.
Ja.
Und irgendwann akzeptiert man das und dann sucht man einen Weg, wie kann man jetzt mit dieser Eigenschaft leben. Und das führt dann zum äußeren Outing, mit anderen Menschen drüber zu reden, dass man so ist.
Ja.
Eine der ersten Ansprechpersonen ist natürlich die in der Partnerschaft oder ein Psychiater, Psychologe, Therapeut. Je nachdem, ob das Verdrängen bereits Depressionen ausgelöst hat oder sonstige Sachen. Ja, und dann wird der Freundeskreis irgendwann mit dazugenommen und dann ist die große Frage, geht man den Weg oder geht man ihn nicht?
Also nach außen?
nach außen? Und wie weit geht man nach außen? Der Freundeskreis ist noch ein relativ geschützter Bereich. Je nachdem, ob das der Freundeskreis trägt, mittragen kann oder nicht. Kritisch wird es dann im Beruf, wenn man sich im Beruf outet. Es sollte eigentlich nicht sofort sein, sondern erst dann, wenn man sicher ist, dass man die Anpassung machen möchte. Vorher würde ich es nicht empfehlen, weil bis auf Kreativzweige oder Sozialbereich wird nicht allzu viel Verständnis dafür aufgebracht. Also muss man da mit dem Outing auch sehr aufpassen, dass man sich nicht selber den Weg in die Zukunft verbaut.
Ja, aber das kann ja auch beim Coming Out gegenüber Familie und Freunde passieren, oder? Weil du gesagt hast, wenn der Freundeskreis verständnisvoll ist oder auch die Familie, dann ist das eine. Aber es gibt ja natürlich auch nahestehende Menschen, die mit solch einer Information, mit solch einer Tatsache dann nicht leben können oder sich schwer tun, das erstens zu verstehen und zweitens dann auch anzunehmen.
Ja, im Freundeskreis weiß man nachher, woran man ist. Also bis auf zwei Freunde sind bei mir damals alle weggebrochen. In der Familie ist immer die große Frage, wie stehen die Eltern dazu, wie stehen Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins dazu. Auf der gleichen Ebene habe ich keine Probleme gehabt, auf der darüberliegenden sehr wohl, auf der Elternebene, mit den Onkeln und Tanten.
Gehört dann zu dem externen Outing zum Beispiel auch dazu, dass man mit Kleidern experimentiert, sich Frauenkleider anzieht oder ist?
Ich startet eigentlich schon mit dem inneren Outing, sobald ich akzeptiert habe, dass meine Seele in meinem Fall weiblich ist, habe ich auch angefangen, mich mehr mit den Frauen und mit den Gewohnheiten der Frauen zu beschäftigen. Aber das war nur innerhalb der Familie, also im kleinen Kreis. Wie weit man das hinausträgt, ist es dann eigentlich eine individuelle Entscheidung.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass im Endeffekt das kann ja das ganze Leben lang dauern, dieser Prozess.
Wenn eine Person es zwar weiß, aber es nicht akzeptieren will oder kann, aus welchem Grund auch immer, es können ja externe Gründe ja auch sein, Angst vor verstoßen werden oder was auch immer, dann kann es das innere Outing das Leben lang dauern. Und das sind dann auch Fälle, die erst mit 50, 55, 60 sich getrauen, hinauszugehen.
Ja, aber von diesem externen Outing, von diesem Moment, wo man sich da halt, auch wenn schon früh beginnt, Frauenkleider zum Beispiel anzieht und sich vielleicht einfach nach außen hin auch anders verhält, in welchem Rahmen auch immer, von diesem Teil bis hin zu einer Angleichung des Körpers, ist ja doch noch ein Weg.
Wenn gehen wir jetzt dann wirklich von Mann zu Frau aus, wenn ein Mann sich Frauenkleider anzieht, Röcke anzieht, was auch immer, kann das ein Ausdruck von Queerness sein, kann es Ausdruck von Transvestitismus sein, aber kann auch ein Versuch sein, sich in der Rolle einer Frau zu etablieren.
Wie kann man Letzteres verstehen?
Als Frau anerkannt zu werden von der Gesellschaft in jeder Hinsicht, das heißt mit allen Rechten und Pflichten.
Was jetzt in deinem Fall zutreffend ist.
Was in meinem Fall auch zutreffend ist. Die Versuche natürlich während der Anpassungszeit müssen auch gemacht werden, damit man überhaupt weiß, ist das der Weg, der richtige Weg. In Österreich ist es so, dass man neben ein paar Untersuchungen, psychiatrische, psychologische Untersuchungen, auch einen therapeutischen Befund benötigt, um dann die Namensänderung durchführen zu können, beziehungsweise um Hormone einlasten zu können und schlussendlich auch irgendwann auch die geschlechtsanpassende Operation durchführen kann. In dieser Zeit ist es wichtig auch, dass Geschlecht, also das Zielgeschlecht immer wieder auszuprobieren, passt das Ziel. Es ist hier enorm wichtig zu wissen, dass es passt, weil es gibt Schritte, die unumkehrbar sind und die müssen in der Entscheidung sehr gut durchdacht werden. Zum Beispiel bin ich nur ungefähr 30 Mal als Frau unterwegs gewesen, bevor ich dann den Komplett-Switch gemacht habe. Das heißt, 24 Stunden, 7 Tage als Frau gelebt habe. Und 30 Mal ist auch für Transfrauen keine große Zahl.
Also 30 Mal 7 Tage in Folge.
Nein, 30 Mal einfach so über verteilt über 3 Jahre. Mhm. 2 Jahre. Verteilt über 2 Jahre war ich ungefähr 30 Mal als Frau unterwegs. Mhm. Bevor Draußen. Ich, genau, ja. In der Öffentlichkeit, bevor ich den harten Switch gemacht habe für mich, das heißt 24 Stunden, 7 Tage als Frau gelebt und alle männlichen Sachen abgelegt habe. Also ich war mir meiner Sache von Anfang an sehr, sehr sicher, habe eigentlich die Bestätigungen nicht mehr so gebraucht, habe dann durch eine Dienstreise 3 Monate nicht in Graz gelebt und nach diesen 3 Monaten musste ich noch ganz kurz noch einmal auf die Baustelle für 2 Tage. Und beim Rückflug habe ich den Switch gemacht. Das heißt, in einem Flugzeug bin ich männlich eingestiegen und weiblich ausgestiegen.
Das heißt, die Entscheidung getroffen.
Und im Flugzeug praktisch von einem Ohr zum anderen habe ich den Schalter umgelegt.
Ja. Das heißt, in dem Moment war es klar für dich.
Es war nicht nur klar, sondern ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich in Zukunft nur noch als Frau leben werde.
Ja. Und wenn man jetzt zur Angleichung hinschaut, wer entscheidet schlussendlich, dass die Operation stattfindet oder nicht?
Entscheiden tut man immer selber. Man muss immer selber die Entscheidung treffen. Das nimmt niemand ab. Ja. Und gut, die anderen können nur zurückhalten.
Ja.
Die Psychologen, Psychiater und Therapeuten, und sie machen es auch nicht mit bösen Willen, mit bösen Hintergedanken, sondern ihre Aufgabe ist, sie müssen sich sicher sein, dass man es wirklich will, dass die Motivation aus einem herauskommt und nicht von extern aufgezwungen wird. Weil was ist, wenn die Mutter sich immer schon ein Mädchen gewünscht hat und der Bub, es ist ein Bub auf die Welt gekommen und der Bub wird wie ein Mädchen behandelt, bis der Bub glaubt, ich bin wirklich ein Mädchen, sich anpassen lässt und in Wirklichkeit ist das eine Fehlentscheidung, weil er wurde nur das ganze Leben als Mädchen getrimmt. Und irgendwann einmal bricht das Ursprungsgeschlecht heraus, das seelische.
Ja.
Dann hat man den Gegenweg. Und das sollte, wenn irgendwie möglich, nicht passieren. Das ist eine Fehldiagnose dann, die sehr viel Leid verursachen kann. Darum ist es wichtig, jeden Schritt wirklich genau zu prüfen, passt das oder passt es nicht. Weil viele Schritte sind endgültig.
Ja, zum Beispiel?
Hormone. Sobald ein Mann Östrogen bekommt, wird er unfruchtbar. Mhm. Nach circa einem halben Jahr sind die Hoden erledigt. Für immer. Mhm. Egal, ob er weiterhin Östrogen nimmt oder nicht. Das heißt, die Fortpflanzungsfähigkeit ist ident null.
Ja. Wie ist es mit dem körperlichen Erscheinungsbild, was sich da im Laufe der Anpassung dann verändert? Was kann man, könnte man da theoretisch wieder rückbilden?
Bei Mann zu Frau, man könnte die Brüste natürlich entfernen. Das ist möglich. Testosteronspritzen wieder geben, dann ändert sich wieder das Hautbild, ändert sich die Muskulatur etc. Aber es wird nicht mehr auf den Ursprung zurückgehen. Wenn die geschlechtsanpassende Operation bei Mann zu Frau bereits durchgeführt wurde, ist der Penis auch Geschichte. Das heißt, man kann maximal einen Penoidaufbau machen.
Das bedeutet ein künstliches
Glied. Penis.
Wie wird eigentlich aus einem Penis eine Vagina?
Indem der Penis die Haut abgeschnitten wird, umgestülpt, also nicht ganz abgeschnitten wird. Die Haut bleibt noch teilweise im Körper, umgestülpt wird, sodass die Außenhaut dann die Innenhaut der Vagina wird und nach hinten gestülpt wird, in Richtung Enddarm.
Ja.
Zugenäht wird, sodass es ein Sack wird oder sackähnlich wird. Die Vulva, das heißt der Außenbereich, wird durch die Hodensäcke, durch die Haut der Hodensäcke und durch die Spitze des Penises gebildet. Das heißt, es wird eine Klitoris nachgebildet und die Schamlippen, die Vulvalippen.
Und die Empfindung ist gegeben beim Geschlechtsakt.
Viele Transfrauen sind in der Lage, den sexuellen Höhepunkt zu erreichen. Nicht alle, aber das hängt auch sehr, sehr viel vom Kopf ab, ob es möglich ist oder nicht.
Biologisch ist es möglich.
Wie erreicht man einen Orgasmus? Indem Reize zwischen den Beinen ins Hirn hinaufgelagert werden und das Hirn ist begeistert. Jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Wie stark die Reize sein müssen, ist unterschiedlich.
Sowieso unterschiedlich eigentlich, oder?
Es ist sowieso unterschiedlich und die Sexualität spielt sich in Wirklichkeit zu einem ganz, ganz großen Teil im Kopf ab.
Mhm.
Das heißt, die Penetration selbst ist oft nicht so erforderlich, wie man glaubt, landläufig, sondern ist wirklich eine Kopfsache.
Um nochmal zurückzukommen auf die Hormontherapie zum Beispiel, was verändert sich im Körper durch diese Hormontherapie?
Da muss man unterscheiden zwischen Mann zu Frau und Frau zu Mann.
Mhm.
Das ist der ganz, ganz große Unterschied zwischen den beiden Richtungen, wie die Hormone wirken. Nehmen wir das Östrogen. Das wird für Mann zu Frau verwendet. Das Erste, was man bei Östrogen spürt, ist nichts.
Mhm. Also nichts heißt, man hört auf, sich zu spüren, oder?
Nein, es ist keinen Unterschied.
Okay.
Dann wird es kalt. Es war ein halbes Jahr nach Start, nach Beginn vom Östrogen, saß ich in der Firma. Das war ein Plattenbau damals, aus den 70er Jahren. Sonne hat drauf geheizt, es war Frühsommer, fürchterlich heiß. Alle haben geschwitzt, die Klimaanlagen, so Beistellklimaanlagen, sind voll gelaufen. Die Innentemperatur wurde nicht richtig gesenkt. Und ich bin in einer Ecke gesessen und es hat mich vor lauter Kälte durchgebeutelt. Die Haut beginnt an, feiner zu werden. Mitesser verschwinden oder reduzieren sich drastisch. Die Emotionen werden viel, viel stärker. Man ist viel näher am Wasser gebaut. Alles, was Frauen betrifft, wird unheimlich interessant. Man spürt es richtig. Und nach ein paar Monaten fängt auch das Brustwachstum an. Das heißt, in der Brust selber bildet sich ein Knoten. Und das gesamte Gebiet um die Brustwarzen fängt sich an zu heben. Ja, und dann hat man das Gefühl, ich möchte nur noch in Richtung Frau.
Mhm.
Gegenrichtung von Frau zu Mann ist so, dass die Transmänner prädestiniert sind, mit leichten T-Shirt, kurzer Hose, eventuell sogar barfuß, draußen im Schnee mitten in der Nacht noch eine Runde laufen, weil es ihnen so warm ist. Sie kommen in den Stimmbruch, das heißt, die Stimme senkt sich oft um eine halbe Oktave, bei den Transfrauen leider nicht mehr nach oben. Sie werden dominanter, setzen die Ellbogen stärker ein.
Das ist alles über die Hormone.
Teils, teils. Es ist auch Verhaltensänderung. Genauso wie, ja, sie werden ruppiger, rauer. Testosteron hat die Wirkung, einfach den Stoffwechsel anzuheizen. Das heißt, der Körper läuft auf einem höheren Level, als ob man beim Auto das Standgas hochdreht. Der Körper hat einfach mehr Energie zur Verfügung, heizt auch mehr, das heißt, es muss irgendwie raus. Die Transmänner laufen sehr viel, schauen, dass sie möglichst die Körperwärme wegbekommen, indem sie sich nicht allzu stark, also nicht sehr dick bekleiden. Durch den Energieüberschuss werden sie natürlich etwas ruppiger, etwas rauer. Durch die Sozialisierung wird das noch verstärkt. Ja, dann tritt das Haarwachstum am Körper noch ein. Mhm. Brusthaare, Barthaare, Haarausfall oben am Kopf.
Wie ist das mit dem Bartwuchs bei Transfrauen? Wie war das bei dir? Hört dann der Bartwuchs auf?
Nein, der Bart, die Barthaare sind jene Haare, die munter weiter sprießen.
Ja.
Ich bin insgesamt 29 Mal bis jetzt unterm Laser gelegen, um die Barthaare wegzulasern.
Ja. Mit Erfolg?
Großteils ja.
Ja.
Es lassen sich nur dunkle Barthaare so wegbekommen und ich bekomme schon etwas weiße Haare auch beim Bart.
Okay, und die bleiben dann?
Die muss ich anders entfernen.
Ja. Du hast ja schon kurz erwähnt, die Umwandlung vom Frauenkörper zum Männerkörper in der Hormontherapie ergibt einen Stimmbruch. Und durch das, dass wir jetzt natürlich ein auditives Interview führen, hört man ja, dass auch deine Stimme eher männlich angelegt ist. Warum ist das so?
Der Kehlkopf kann sich nur weiten. Er kann nicht schrumpfen. Mein Kehlkopf ist während der Pubertät bereits gewachsen, ist größer geworden, hat meine Stimme irgendwo zwischen Bariton und Tenor hinuntergelegt.
Mhm.
Und mit dem Östrogen, das Östrogen kann den Kehlkopf nicht schrumpfen lassen, das geht nicht. Bei den Transmännern kann aber der kleinere Kehlkopf, der durch das Östrogen nicht gewachsen ist oder kaum gewachsen ist, sich richtig schön ausbreiten.
Das heißt, wenn man es rechtzeitig erkennen würde und da eine Therapie starten würde, jetzt theoretisch, dann wäre die Stimme auf einem anderen Level.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja früher einmal im alten Rom etc. die Kastraten, die im Kindesalter vor der Pubertät kastriert worden sind. Das heißt, die Hoden entfernt wurden. Damit sind sie nicht in die Pubertät eingetreten, in die geschlechtliche Pubertät. Somit hat sich ihr Kehlkopf auch nicht verändert.
Mhm.
Das würde natürlich funktionieren. Nur ist man hier in der Hormontherapie hier sehr, sehr vorsichtig, weil auch die Sexualhormone wichtige Steuerungsaufgaben haben im Körper, auch während der Pubertät.
Ja.
Und das ist ein Eingriff des Unterdrücken der Sexualhormone, die von Ärzten nur sehr, sehr ungern gemacht wird, weil die Auswirkungen sehr groß sein könnten. Und da müssen wirklich Experten her, ob das jetzt möglich wäre oder nicht. Und da würde ich jeden Laien empfehlen, die Finger davon zu lassen.
Ja, man kann trotzdem davon ausgehen, dass es weltweit immer wieder Fälle gibt, die im jungen Alter schon aufgrund dessen, dass sie für sich wissen, ich bin eigentlich jetzt im falschen Körper, dass man dann mit 14 schon die Hormontherapie beginnt.
Es ist auch in Österreich möglich, ja. Aber das gehört einfach in die Expertenhand.
Ja.
Eine pauschale Empfehlung, die einzige pauschale Empfehlung, die ich geben kann, ist, da müssen Experten her.
Ja. Vor allem, es ist ja dann auch nicht nur die eigene Entscheidung, sondern auch die Entscheidung der Eltern.
Die Eltern müssen der Entscheidung zustimmen. Bis zum 18. Lebensjahr.
Ja.
Aus rechtlichen Gründen. Das auf jeden Fall. Was jedoch nicht sein darf, ist, und jetzt weiche ich etwas in die Intersexualität aus, dass wenn das Geschlecht bei Geburt nicht eindeutig bestimmbar ist, dass sich die Eltern dann das Geschlecht aussuchen können.
Mhm.
Weil die Eltern wissen nicht, was das Kind für ein Geschlecht hat. Das geht nicht. Und wenn das Hebammengeschlecht nicht eindeutig ist, dann sollte es, wenn irgendwie möglich, so gelassen werden.
Also auch so eingetragen werden.
Als auch eingetragen werden. Es gibt jetzt divers, Gott sei Dank. Dann ist das Kind divers. Und es wird sich dann in der Pubertät zeigen, in welche Richtung tendiert das Kind.
Ja. Das heißt, du hast jetzt gerade genannt Hebammengeschlecht. Das Hebammengeschlecht ist das, was bestimmt wird nach der Geburt von der Hebamme und dann schlussendlich auch eingetragen wird und das, was dann ja offiziell gilt.
Korrekt. Das ist das, was bei der Geburt das Kind zwischen den Beinen von sich gibt
und was
oder darstellt.
Ja. Und was ist, wenn man jetzt divers ist? Man, für mich in meinem Kopf ist das, man erkennt eine Vagina, man erkennt einen Penis und jetzt schaut man sich das Kind an als Hebamme und denkt sich, wow, ich kann jetzt nicht genau sagen, was ist das eigentlich, wie schaut das dann aus? Oder wie kann das dann ausschauen?
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Hoden im Körper hineingelegt sind. Nicht außerhalb vom Körper liegen. Mhm. Ist durchaus möglich, dass auch der Penis nicht richtig sichtbar ist. Das aber wieder das, was für Mädchen typisch ist, die Vulva, auch nicht vorhanden ist. Das heißt, man müsste das Kind röntgen und untersuchen und mit Ultraschall und was auch immer, und drauf zu kommen, wie sieht das Kind jetzt innen aus, was ist angelegt. Wenn es nicht lebensbedrohlich ist, der Zustand, sollte man das lassen, bis sich das eigentliche Geschlecht etabliert. Ja. Das seelische Geschlecht. Weil von dem hängt es ab. Das, was nicht möglich ist, ist, die Seele an ein körperliches Geschlecht anzupassen. Das funktioniert nicht. Aber der Körper lässt sich zumindest teilweise an das seelische Geschlecht anpassen.
Wie du die Anpassung vollzogen hast, warst du damals verheiratet. Und du hast mir das auch im Vorgespräch schon erzählt, dass du damals nach der Entscheidung und nach der Anpassung ja offiziell als Frau dich eintragen wolltest.
Die damalige Situation war, dass eine Personenstandsänderung nur dann erfolgen konnte, wenn man nicht verheiratet war. Das war die Variante des Innenministeriums in Form eines Erlasses, dass sie homosexuelle Ehen verhindern. Ich war damals verheiratet und wir hätten uns scheiden lassen müssen. Das Problem ist, dass das Eherecht ein sehr strenges Recht ist und die Möglichkeiten, sich scheiden zu lassen, sind taxativ aufgezählt. Das heißt, wir mussten vor Gericht aussagen, oder wir hätten vor Gericht aussagen müssen, dass unsere Ehe unheilbar zerrüttet wäre. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, die Ehe aufzulösen. Das wäre aber eine Lüge gewesen. Somit hätte unser transsexuellen Erlass zu einer Lüge gezwungen. Auf der anderen Seite ist aufgrund des damaligen Rechts mein Geschlecht mit der Operation geändert gewesen. Das heißt, ich war Frau. Und die Personenstandsänderung oder der Personenstand hätte berichtigt werden müssen. Nicht geändert, sondern berichtigt. Weil unwahre Aussagen in einem Dokument müssen berichtigt werden. Und das wurde aber per Erlass verhindert. Das heißt, es ist ein juristisches Minenfeld in Wirklichkeit gewesen. Und mit Herrn Dr. Graubner aus Wien wurde der Prozess durchgefochten und in dritter Instanz wurde uns Recht gegeben und der sogenannte transsexuellen Erlass aus dem Jahre 1984 wurde inhaltlich komplett zerlegt und für ungültig erklärt. Es blieb nur noch die Überschrift und eine Fußnote übrig.
Also eigentlich eine historische Wende, die ihr beide damals gefochten habt.
Es war eine historische Wende und wir waren das erste lesbische Paar in Österreich.
Bemerkenswert. bemerkenswert, weil ich mir vorstellen kann, dass das eine unglaublich anstrengende Zeit gewesen muss und anstrengend vielleicht noch eine Untertreibung, wenn man so auch in der Öffentlichkeit steht mit seinem Thema, mit einem doch sehr persönlichen Thema.
Ja, was war die Alternative? Wir hätten uns scheiden lassen können. Das kam für uns nicht in Frage. Wir haben die Entscheidung dagegen getroffen. Und der Prozess hat circa 2 Jahre gedauert. Und in dieser Zeit musste ich die Jura männlich mit männlichen Vornamen als Frau leben. Weil ich ja erst nach Ende, nach Erfolg, wo das Standesamt gezwungen wurde, die Personenstandsänderung durchzuführen, erst da konnte ich ja meinen weiblichen Namen erst annehmen.
Innerhalb der Ehe?
Auch innerhalb der Ehe, ja. Die Ehe war ja dann nicht mehr das Thema, sondern die Personenstandsänderung selbst. Und die konnte ich erst relativ spät machen.
Das heißt, du hättest die, auch wenn ihr euch beide scheiden hättet lassen, hättest du die Personenstandsänderung gar nicht machen können?
Doch, nach der Scheidung.
Nach der Scheidung?
Nach der Scheidung, ja. Hätte ich sie sofort machen können. So haben wir uns nicht scheiden gelassen, darum wurde das blockiert. Und zwar genau so lang, bis der Verfassungsgerichtshof erklärt hat, die Personenstandsänderung ist vorzunehmen.
Ja. Was sind so die größten Herausforderungen und Probleme, mit denen Transgender-Personen gesellschaftlich zu kämpfen haben?
Eine Transperson hat oft noch irgendeinen Rest aus dem Ursprungsgeschlecht. Bei mir ist es zum Beispiel die Stimme. Ich habe früher versucht, mit der Stimme hochzugehen, auch über Logopädie, habe es aber mehr oder weniger aufgegeben, weil ich gemerkt habe, ich mache das nur für die anderen, dass die anderen Leute beruhigt sind, aber nicht für mich. Und es ist sehr viel Kraft und Konzentration, die erforderlich, um dort die Stimme zu halten, zumindest für mich. Somit passt meine Stimme mit meinem äußerlichen Erscheinungsbild nicht richtig zusammen. Das heißt, ich wäre über die Stimme erkannt, dass ich eine Transperson bin. So gibt es auch bei anderen einen zu großer Kehlkopf, einen Körperbau, der eher einem männlichen Schrank entspricht als einer zierlichen Frau oder andere Kennzeichen, woran Transpersonen eventuell erkannt werden. Und dann hängt es stark von der Gesellschaft ab, wie sie auf dieses Erscheinungsbild reagiert. Oft passiert gar nichts, was sehr positiv ist. Aber es gibt auch die exkludierenden Situationen, wo man dann richtig merkt oder spürt, wie man jetzt hinausgedrängt wird oder runtergemacht wird. Nach dem Motto, du bist ja keine richtige Frau oder stell dich nicht so an, sei einmal ein Mann oder was auch immer.
Ist dir das persönlich schon passiert?
Während der Anpassungsphase sehr wohl.
Ja.
Nach nicht mehr, aber während der Anpassungsphase. Die Probleme gehen weiter im Beruf oder im Privaten, oft eigentlich im Beruf, das Zwangsouting. Das heißt, ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin kommt in die Firma und das, was der neue Mitarbeiter als erstes erfährt, so nach einem halben Tag über den Flurfunk oder beim Café, die da drüben war mal ein Mann oder der da drüben, das war eine fesche Frau. Dieses Zwangsouten ist ein absolutes No-Go und schafft nur böses Blut. Das ist ein Hervorheben nach dem Motto, ich weiß was, was ganz, ganz schräg ist. Man macht sich interessanter, aber in Wirklichkeit wird hier eine Möglichkeit für einen Beziehungsaufbau, also in Richtung Kollegen, eventuell sogar Freundschaft verhindert, ja, oder untergraben. Das ist jetzt nicht nur bei Transpersonen, sondern auch bei homosexuellen Personen. Das da drüben ist eine Lesbe. Die ist zwar verheiratet, Aber das steht auf die Sekretärin da drüben auch. Geht niemanden etwas an. Geht absolut niemanden etwas an. Und wenn die Leute fragen, ich bin offen genug, ich lebe es offen, ich rede darüber, ich habe kein Problem. Was mich aber ärgert, ist, wenn andere Leute mich zwangsouten.
Also wenn wirklich auch hinter deinem Rücken dann hinter über dich in dieser Form, wie du es jetzt gesagt hast, geredet wird.
Genau. Hinter meinen Rücken, ohne meinen Einfluss, ohne sonst irgendetwas.
Was würdest du dir in so einer Situation wünschen?
Dass gar nicht geredet wird. Nicht, dass ich es unterdrücken möchte. Aber wenn es rauskommt und es fragt jemand, ich werde antworten. Ich habe kein Problem damit.
Ja. Das heißt, du würdest da wünschen, dass man einfach auf dich zukommt, wenn man Fragen hat. Einfach mit dir auf Augenhöhe spricht, so wie man das mit jemand anderem macht, wenn man eine Frage hat.
Genau.
Und dass du in dem Fall kein Kuriosum bist, das da ein bisschen ausgestellt wird, weil so habe ich den Eindruck, wenn du das so erzählst, dass man dann so, ach, der ist anders oder die ist anders und ein sehr voyeuristischer Gedanke auch der erzählenden Person oder Personen, die dann hinter deinem Rücken auf dich verweisen und von dir erzählen.
Genau. Ja. Ich bin ja kein Kuriosum in der Hinsicht. Es gibt in Österreich genug andere wie mich.
Ja.
Vielleicht nicht so offen, aber genug andere. Außerdem gibt es bei dieser Informationsweitergabe sehr viele Fehler. Allein die Aussage, der da drüben war mal ein Mann, ist ja an und für sich falsch. Ich war immer eine Frau, nie ein Mann. Ich habe einen männlichen Körper, aber seelisch war ich immer eine Frau. Also die Aussage ist mal grundsätzlich falsch.
Wie gehst du mit Anfeindung um, wenn sie dir passiert?
Sie passiert relativ selten. Es ist eher versteckte Diskriminierung, die mir passiert. Aber offene Anfeindungen habe ich schon lange keine erlebt.
Glaubst du, dass das auch eine zeitliche Entwicklung ist?
Nein, das glaube ich nicht, sondern dass ich eher das Standing habe, dass ich mich wehre.
Ja.
Ich bin kein Opfertyp. Und dass die andere Seite sich eher fragt, soll ich oder soll ich nicht.
Ja.
Aber das können leider nicht alle sagen. Also ich erlebe in der Selbsthilfegruppe sehr oft, dass hier Anfeindungen gemacht werden, auch weit unter der Gürtellinie.
Ja.
Im Beruf ist es Gott sei Dank verboten. Hier gilt das Diskriminierungsgesetz.
Heißt natürlich nicht, dass es nicht passiert.
Es passiert mittelbar, indirekt, die Diskriminierung. Aber im privaten Bereich sind der Diskriminierung Tür und Tor geöffnet.
Ja.
Dort ist es nicht verboten. Die konservativen Kräfte in unserem Land wehren sich, dass hier ein Diskriminierungsschutz entstehen kann. Ich kann es nicht nachvollziehen, mir tut's leid. Ich hoffe, dass trotzdem irgendwann einmal demnächst das endlich durchsetzbar ist. Es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen, dass er jetzt ein homosexuelles Pärchen in die Wohnung hineinlassen möchte. Weil heterosexuelle Pärchen können wesentlich schweinischer sein wie homosexuelle. Das ist schon egal. Aber das Leid, das dadurch entstehen kann, ist meines Erachtens viel, viel größer.
Was glaubst du, dass das Problem ist oder dass das im Ganzen zugrunde liegt? Dieser Wertung, dieser Ablehnung, dieser Diskriminierung?
Alles, was fremd ist, ist einmal strange. Und man hält es sich von sich weg. Wenn man sich's weghält, muss man irgendwie entschuldigen, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte. Und der einfachste Weg ist, das andere, das Seltsame, niederzumachen, sodass man über den Dingen praktisch steht. Das ist der einfachste Weg, um es sich selbst zu entschuldigen. Und das ist der einfachste Weg zur Diskriminierung. Natürlich gibt es hier noch politische und glaubensmäßige Einstellungen, die einem das Recht geben oder, das ist der falsche Ausdruck, sondern das Gefühl geben, ich habe Recht und die anderen sind einfach minderwertig. Das ist natürlich auch eine Quelle für Diskriminierungen. aber oft ist es Angst vor Unbekannt.
Ja. Was hat dir auf deinem Weg am meisten Kraft gegeben?
Das, was während der Anpassungszeit mir sehr viel Kraft gegeben hat, war die Hoffnung, einmal so leben zu können, wie ich mich fühle. Und jetzt, doch schon etliche Jahre nach diesem Prozess, finde ich die Kraft in der Community. Ich leite eine Selbsthilfegruppe mit einem Transmann gemeinsam. Und in dieser Gruppe bekomme ich auch sehr viel Kraft von den anderen.
Ja. Was wünschst du dir von der Gesellschaft? Was?
Normalität. Dass das Ganze kein Thema mehr wird. Ich weiß, ich bin jetzt weit in der Zukunft. Aber dass solche Sachen wie dieser Podcast gar nicht mehr notwendig werden. Weil es einfach ein Teil unserer Identität, unserer aller Identität wird.
Dass es normal ist,
dass es normal ist.
Dass es Vielfalt gibt.
Dass es Vielfalt gibt. Und dass die Vielfalt auch anerkannt ist. Genauso wie wir von hellblond bis schwarze Haare alles in der Bevölkerung haben, jede Augenfarbe haben. Gott sei Dank jetzt seit 40 Jahren oder seit 30 Jahren Linkshänder akzeptiert werden, die auch immerhin 10% der Bevölkerung ausmachen. Aber dass auch queere Personen, die sind speziell Transgender oder gar Transsexuelle, ihren Platz haben und nicht mehr nach ihren Äußeren bewertet werden oder niedergemacht werden.
Also dass das Thema Geschlecht auch ein sehr persönliches bleibt?
Das Geschlecht ist etwas sehr Persönliches. Warum sonst haben wir viele Objekte, die als Ersatzbefriedigung gelten? Man sehe bei Männern die ganzen Autos an oder den Reichtum, den sie nicht haben, zur Schau stellen. Oder Frauen, die gewaltige Kosten für Gewand, für Schminke beziehungsweise bis hin zu Schönheitsoperationen ausgeben. Was wird in unserer Gesellschaft gemacht mit dem Geschlecht? Es ist ja immer noch tabu. Man redet in der Gesellschaft draußen, in der Straßenbahn, im Autobus, in ÖBB oder sonst irgendwo bei größeren Ansammlungen von Menschen einmal ganz locker, frei, locker, flockig über Penisse, über Vulven, über Klitoris, über was auch immer. Die Blicke sind von Erstaunen bis Ablehnung da. Warum eigentlich? Das ist das Natürlichste auf der Welt. Es wurde tabuisiert. Und dieses Tabu müsste aufgebrochen werden. Wir müssen darüber reden können, ganz normal. Nicht permanent zum Thema machen, weil bei einem Abendessen hat es nicht allzu viel Sinn oder nicht allzu viel Platz. Aber man muss frei darüber reden können. Aber das geht in unserer Gesellschaft noch nicht. Wir sind noch viel zu stark verklemmt. Warum diese Scham? Es ist normal.
Es ist normal. Ich finde, es ist schon ein super Schlusswort. Es ist normal. Dann kommen wir an dieser Stelle noch zum Schlussritual. 12 kurze Fragen. Welche 3 Dinge sind dir aktuell am wichtigsten?
Am wichtigsten ist mir die Einbettung in der Familie und im Freundeskreis, den Kontakt, dann Gesundheit, sowohl körperlich als auch seelisch, vor allem nach diesem Corona-Wahnsinn. Und dass, wenn das mit der Corona endlich vorbei ist, dass wieder Ruhe einkehrt, Zeit zum Leben.
Schön. Wessen Gedanken möchtest du gerne lesen können und warum?
Ich möchte niemanden Gedanken lesen können, weil es einfach Privatsache ist. Der Mensch zeigt so viel über den Körper, dass wir nicht mehr lesen können aufgrund unserer Zivilisierung, wo man sich wirklich wieder bewusst machen muss, was sagt der andere Mensch. Aber die Gedanken, man soll ja nicht einmal seinen eigenen Gedanken trauen in Wirklichkeit.
Was können andere besser als du?
Vieles, fast alles.
Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine?
Sie könnte mir die regelmäßigen Arbeiten wie Rasenmähen übernehmen im Garten.
Wie ein Rasenroboter.
Ein Rasenroboter habe ich nicht so gern, weil er großflächig auch die Insekten köpft. Ich bin eher der Fan von regelmäßig mähen, aber in längeren Zyklen und nicht alles voll niedermähen und tief niedermähen, sondern der Natur einfach Platz lassen.
Du hast dich entschlossen, 7 Minuten nicht zu denken. Wie stellst du das an?
Autogenes Training.
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Bier.
Du findest 100 Euro. Was würdest du damit tun?
Zur Polizei bringen, da 100 Euro definitiv über der Grenze ist, die man sich so behalten kann als normales Findegut.
Mhm. Was ist die Grenze für normales Findegut?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind es 5 Euro oder so.
Wirklich?
Ja, es ist sehr wenig. Oder 10 Euro. Ich muss wieder nachlesen, aber 100 Euro ist definitiv zu viel.
Ja. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
Ich habe ein Tastentelefon, mit dem nur telefonieren und SMS schreiben möglich ist. Und dort schaue ich 2-3 Mal am Tag hinauf, ob ich einen Anruf versäumt hätte.
Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise zu früh oder zu spät?
Ich komme normalerweise 5 Minuten zu früh, werde aber erst pünktlich erscheinen.
Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
Ich vermute Techniker und geworden bin ich eine Technikerin.
Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Auf eine Couch, ein Glas Bier und ein fantastisches Gespräch.
Dann sind wir schon bei der Schlussfrage angekommen. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zu übermitteln, wie würde diese lauten?
Habe keine Angst.
Liebe Sandra, vielen Dank für dein Vertrauen und deine Zeit.
Gerne.
Hat mich sehr gefreut.
Danke auch für das Interview.
Sandra Hoffmann leitet gemeinsam mit einem Transmann die Selbsthilfegruppe Transgender Graz. Den Link zur Gruppe findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Podcast-Homepage. Outtakes zur Folge gibt es im Supporters Club und dort gibt es auch Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Oder abonniert ihn auf Spotify. Auch das hilft dem Podcast dabei, gefunden zu werden. Ihr habt Vorschläge für weitere Interviewgäste? Dann meldet euch bei mir über die Podcast-Homepage. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Danke wie immer fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Welten. Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.